würde eher sagen, es gibt dann die Cyberpandemie, die das Weltwirtschaftsforum mal angekündigt hat. Weil wenn mal 2 Wochen das Internet aus ist, dann haben wir hier nach 2 Wochen relativ schnell Mittelalter und Chaos. Ja? Fotos, Anrufe, Mails, Chats, die wissen alles.
Ja, Wahnsinn.
Wir leben in einer Vollzeitüberwachung schon jetzt und es wird nur schlimmer. Denen geht es nicht um Geld, das Geld haben sie schon alles. Sie wollen absolute Kontrolle, deren Agenda heißt nicht umsonst 2030. Es wird auch kein Diktator mehr rumlaufen, der dann die Projektionsfläche ist. Ja, kein Mao, kein Hitler oder sonst wer. Thema KI, immer realer, eine Gefahr wird für den Arbeitnehmer, für den Markt, für die Kreativität, für Künstler. Die jetzige Ausprägung reicht schon, um den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft damit am Ende das sozioökonomische Korsett, auf dem unsere Gesellschaft seit Bretton Woods basiert, zu zerstören. Social Media ist kein Werkzeug, es ist eine Waffe. Ja? Und es ist eine Waffe gegen das Gehirn, das ist kognitive Kriegsführung, weil dir dein Smartphone sagen wird, du kannst nicht mehr raus oder du musst jetzt bezahlen oder dein CO2-Budget ist aufgebraucht und dieses digitale Geld ist eben programmierbar, sodass es am Monatsende abläuft oder dass bestimmte Magazine auf der Blacklist, die nicht mehr gekauft werden sollen, dann eben gebannt sind. Die haben das Gewaltmonopol, aber nicht die Macht.
Meine lieben Freunde, Henry Kissinger, der für die Vereinigten Staaten in einer hohen Rangordnung tätig war, sagte irgendwann mal, die Vereinigten Staaten haben keine Freunde, die Vereinigten Staaten haben Interessen. Ich habe heute einen Mann, der sich seit über 30 Jahren nichts anderem widmet, um zu verstehen, was da draußen in unserer Welt wirklich passiert, was uns auf der anderen Seite in den Mainstream-Medien präsentiert wird als die ultimative Lösung oder warum es uns wirklich dienen könnte, was aber in Wirklichkeit einigen wenigen wirklich dient, was KI mit der Zukunft zu tun hat und wie es jeden von uns betreffen wird, die meisten leider negativ, und was du jetzt konkret wissen und vor allem tun musst, um dich zu befreien oder zumindest nicht ein Herbstblatt vom Baum runterwedeln und sich von dem Wind in eine Ecke treiben zu lassen, sondern wirklich bewusst zu entscheiden, wer willst du sein und was sind die Möglichkeiten und sehr wahrscheinliche Szenarien, die uns demnächst erwarten. Ich habe heute einen Mann zu Gast, der seit Jahren nichts anderes tut, um genau in diesen Kreisen zu forschen, um genau rauszufinden, worum geht's in der Welt, was wird uns da draußen tagtäglich erzählt und was davon stimmt und was stimmt wirklich. Er ist Manager, Produzent, Autor und vor allem Journalist und er hat sich sehr, sehr viel mit Dingen beschäftigt, die meisten zwar immer wieder aus bestimmten Kreisen mal aufschnappen oder von irgendwelchen Freunden. Und das Ganze hat er mit Detail und Hingabe getan. Das heißt, das, was er erzählt, hat sehr viel Fundament und Substanz, weil er mit Fakten arbeitet. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, lieber Tom Oliver Regenauer.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
Tom, wie wird man der Mensch, der du geworden bist? Hast du dann irgendwann mit 15, 16 gedacht, da stimmt irgendetwas in der Welt nicht und ich werde recherchieren, oder wie kam's?
Naja, also es liegt sicherlich an der Erziehung. Zum einen, ich hatte ein Elternhaus, das auch immer sehr obrigkeitskritisch war, würde man eher früher noch sagen, wahrscheinlich so das linke Hippie-Milieu ein bisschen. Ja, und da hatte man immer eine gewisse Aversion gegen den Staat und natürlich war damals Anti-Atomkraft etc. Ja, und Pershing-Raketen, Aufrüstungsdebatte und so weiter. Und meine Mom hat mir schon früh erklärt, die echten Gangster sind die mit den Anzügen. Ja, das habe ich mir gemerkt. Und als ich dann irgendwann mal zu Hause war, in den Sommerferien war das, als ich mir ein Bein gebrochen hatte beim Skateboard fahren oder also angebrochen, und dann war natürlich damals kein Internet, kein Computer, man musste irgendwas tun. Dann habe ich am Bücherschrank ein bisschen rumgestöbert und habe dann den Weg in die Literatur gefunden über Hesse, Hermann Hesse Bücher, und dann durch Zufall irgendwo hatte ich in der Bibliothek hatte ich mir das Foucault'sche Pendel besorgt von Umberto Eco. Eigentlich auch ein Roman, der basiert aber auf Fakten zum Teil, ne, das ist in einem realen Setting. Und da geht's um die Illuminaten. Ja, und dann fand ich das sehr interessant, weil der Roman ist sehr spannend geschrieben, rhetorisch brillant. Und ich war von Eco begeistert und dann eben auch von dieser Story. Wer sind denn diese Illuminaten? Und dann war ich in der lokalen Bücherei und habe mir ein Buch bestellt. Die hatten auch nur eines. Ja, die Dame war ein bisschen überfordert und hat dann eines gefunden. Das habe ich mir dann bestellt. Und da stand eben schon, sehr oberflächlich, war ein englisches Buch, aus Amerika kam das. Aber das stand so mal erklärt drin, was das Federal Reserve System ist, was das Zentralbankensystem in Amerika ist und wie das entstanden ist und was die Geldschöpfung bedeutet, so wie sie da seither stattfindet. Und das hat mir schon die Augen geöffnet damals. Und dann habe ich mich natürlich auch mit den deutschen Themen beschäftigt. Das war damals natürlich RAF, ja, da Bader-Meinhof-Komplex. Da hat man ja auch schon sehr schnell gesehen, dass dann nicht alles so läuft, wie das offiziell dargestellt wird und dass der Staat solche Vorfälle, solche Narrative nutzt, um dann immer autoritärer zu werden und Antiterrorgesetze zu erlassen. Und so hat sich das dann entwickelt, ja, und ich fand die Realität immer spannender als Fiktion oder Novellen und habe dann ab dem Moment, ab diesem Echo-Buch im Prinzip und ab diesem ersten Hesse-Buch mein Leben damit verbracht, zu recherchieren und zu lesen, einfach weil ich es spannender finde, in der Realität zu stöbern oder in der Vergangenheit unserer Realität, unserer Gegenwart, als die Zeit totzuschlagen mit Netflix oder mit Oberflächlichkeiten. Mhm.
Jetzt hast du mir eine wunderbare Überleitung gegeben. Vielleicht nehmen wir nicht Netflix, sondern wir nehmen einen Film namens Truman Show. Ja, du hast damit einiges am Hut und mit deinem Buch zu dem Titel. Also ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber ich habe den Film gesehen. Ich war ein relativ junger Mensch. Ich weiß gar nicht, 10, 12, 15. Aber das hat einen riesen Eindruck gemacht. Ja, und ich weiß damals noch, mit 6, 7, 8 bin ich, also ich glaube eher jünger, vor 10 habe ich den gesehen, habe ich mich wirklich gefragt, was ist, wenn alle um mich herum sich wirklich verstellen? Ja, und als Kind hast du noch so naive Gedanken. Aber der Film ist an sich sehr, sehr gut dargestellt, weil es macht was mit dir, mit deinem Unterbewusstsein. Jetzt bist du jemand, der in die Praxis eingestiegen ist und da sehr, sehr viel recherchiert hat. Vielleicht kannst du uns mal so kurz von Umberto Eco nehmen, was du damals rausgefunden hast und mit dem Federal Reserve und das Geld gedruckt wird und was sind die langfristigen Dinge, die uns alle erwarten werden und wo stehen wir in dem Zusammenhang heute?
Also was das Buch von Eco natürlich zeigt, ist, dass da sind ja engagierte Journalisten auf der Suche nach der Wahrheit, das ist der Plot des Buches, und sie kommen dann einer Verschwörung auf die Schliche. Ja? Und was man heute natürlich gerne als Verschwörungstheorie versucht zu diffamieren und abzutun, ist in der Regel organisierte Kriminalität. Darum geht's nämlich eigentlich, und jeder kennt das, du hast das in der Anmoderation gesagt, da gibt's dann immer diese Einzelfälle, ja, dann hier ein Datenleak und dann da sind wieder irgendwie Geheimdienste involviert, dann kennt jeder den Kennedy-Mord, da weiß auch jeder, dass das nicht so gelaufen ist, wie man es uns da irgendwie präsentiert in den offiziellen Geschichten. 9/11 hat sich mittlerweile auch, zumindest in Amerika, mindestens die Hälfte der Bürger glaubt nicht mehr daran, dass das so passiert ist, wie die Regierung es erzählt. Das ist auch klar, dass da was anderes passiert ist, was weiß man bis heute nicht genau. Aber ich denke, das ist so, das Schema ist, dass man, je mehr man nachschaut, Josef Harder, der österreichische Comedian hat oder Satiriker, hat das mal schön gesagt, das Leben verliert, je mehr man es kennenlernt. Ja. Und tatsächlich, um an dem Truman Show Beispiel zu bleiben, die Metapher des Filmes ist eben sehr gut, oder der Plot ist sehr gut, weil er natürlich aufzeigt, dass wir eine reale Welt haben, die ist sehr bunt, die ist voll mit Informationen, mit sozialen Kontakten, ja, man hat einen Job, ein Einkommen. Die Frage ist aber, was davon braucht man denn als Mensch tatsächlich? Was davon wollte man initial eigentlich tun? Also folgt man seinen inneren Fähigkeiten, seinen Neigungen, ja, lebt man seine Talente aus, so dass das auch Spaß macht, was man tut? Oder ist sehr viel davon eher eine Soap Opera, eine TV-Show, in der wir eine Rolle spielen, die uns zugedacht wird von außen? Und wenn sich jeder mal reflektiert, oder wenn jeder mal reflektiert, was er im Leben alles tut, was er wirklich will, dann wird das ein sehr geringer Teil gegenüber dem sein, von dem, was er tut, weil er es muss. Ja? Wir müssen alle Rechnungen bezahlen, wir müssen alle irgendwie in ein gesellschaftliches Korsett passen, wir müssen uns an die Arbeitszeiten anpassen und an Pausenzeiten. Wir können nur in Urlaub gehen, wenn wir welchen kriegen, ja, etc. Also so als Angestellter ist man, wenn man das mal genau überlegt, nicht weit weg von einer Gefängniszelle. Ja, es wird überwacht, wann du was zu essen kriegst, Energiezufuhr, Informationsumfang, der dir zur Verfügung steht, wann du mit wem kommunizieren kannst. Ja, das wird ja mittlerweile auch sehr reguliert. Wir sind da schon in einem offenen Vollzug sozusagen, und die Truman Show ist eben deswegen ein prima Beispiel dafür, weil natürlich derjenige, der Protagonist, der Akteur Truman, irgendwann mit diesem Scheinwerfer, der ihm vor die Füße fällt, feststellt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann fängt er ja genau so an, Fragen zu stellen oder mit der Situation zu spielen und das herauszufordern, ja, bis er dann den Mut fasst, sich ins Boot zu setzen und loszufahren und nach dem Ausgang zu suchen und dann festzustellen, dass er in einem TV-Studio lebt. Und das wussten alle außer ihm. Jetzt wissen natürlich bei uns im Umfeld nicht alle, was los ist. Im Gegenteil, scheinen viele zwar mittlerweile an fast allem Zweifel zu hegen, ja, vom Klimanarrativ bis über das Finanzsystem und vor allem Politik und Medien. Die Vertrauenswerte sinken seit Jahren und Jahrzehnten konstant. Aber die meisten Leute haben eben keine Zeit. Also ich meine, wenn du in einem normalen Job bist, dann kommst du irgendwann nach Hause. Wenn du Familie hast, hast du da noch Verantwortung. Du musst gucken, dass Essen auf dem Tisch steht. Dann ist was im Auto. Dann hast du vielleicht Vereine oder Freunde und was an der Wohnung oder was am Haus zu tun. Also diese Work-Life-Balance, von der man immer spricht, die haben die meisten Leute ja gar nicht. Ja, vor allem nicht, wenn man nach Amerika schaut, die uns immer ein paar Jahre voraus sind. Da braucht man 2-3 Jobs, um irgendwie noch über die Runden zu kommen als Arbeitnehmer. Und um auf deine Frage dann zu kommen, wo geht das hin, wo sind wir? Das geht natürlich in eine sehr düstere Richtung, denn am Ende sehen wir jetzt gerade, wie das, was ich und andere schon seit 2-3 Jahren prognostizieren, dass das Thema KI immer realer eine Gefahr wird für den Arbeitnehmer, für den Markt, für die Kreativität, für Künstler. Und dass die aktuellen Zahlen jetzt vom Oktober 25 in Amerika wurden 1,1 Million Leute entlassen in einem Monat, ja, die man nicht mehr braucht. Und das ist eben nicht nur der Mid-Level-Programmierer bei IBM. Ja, das sind Amazon-Lagerarbeiter. Ich glaube, das waren 48.000, die man da entlässt. Dann, ich glaube, IBM waren um 32.000 Leute, die man entlässt. Aber auch UPS, ja, also die Lieferwagen werden in Zukunft in weiten Teilen autonom fahren oder die Päckchen werden von der Drohne gebracht. Also da sind Massenentlassungen im Gange und man sieht, dass diese postulierte 4D industrielle Revolution jetzt in der realen Welt ankommt. Das heißt, das wird uns demnächst alle betreffen. Die Leute, die wahrscheinlich noch am wenigsten betroffen sind, sind eben Handwerker, Leute, die Jobs haben, die man nicht so schnell mit einer Maschine ersetzen kann. Aber einen sehr großen Teil, Verwaltung, Administration, Logistik, IT, da lässt sich sehr viel mit KI ersetzen. Und die ist zwar nicht omnipräsent und omnipotent, wie uns das gerne verkauft wird. Da wird auch viel übertrieben, ja, also bis wir eine super AI haben, wird das noch lange dauern, denke ich, wenn es überhaupt jemals entsteht. Aber die jetzige Ausprägung reicht schon, um den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft damit am Ende das sozioökonomische Korsett, auf dem unsere Gesellschaft seit Bretton Woods basiert, zu zerstören. Ja, wir sehen den Kollaps der Gesellschaft, der jetzt beginnt. Ja, und das basiert zum einen auf dem Arbeitsmarkt, weil dann fehlen den Leuten natürlich die Einkünfte. Dann haben die Leute nichts mehr zu tun, ja, müssen sich eine andere Aufgabe suchen. Wo soll man sie anstellen? Wo wollen sie hin, wenn sie sich nicht selbstständig machen können? An einem Markt, wo auch wiederum keine Mittel da sind. Also selbst wenn du selbstständig bist, wird es dann auch schwieriger, Aufträge zu finden, etc. Also das sind unglaubliche Transformationen und sehr tiefgreifende Veränderungen, die wir da gerade durchschreiten. Und wer sich mal angeguckt hat, was das Smartphone aus der Gesellschaft gemacht hat, die letzten 15 Jahre, der kann extrapolieren, was die KI aus der Gesellschaft machen wird in den nächsten 15 Jahren. Also da machen sich die wenigsten Leute tatsächlich aktiv Gedanken, weil es betrifft mittlerweile jeden. Smartphone, Laptop, alles, was man so benutzt im Alltag, hat irgendein KI-Programm drauf, was natürlich, und das ist auch noch die zusätzliche Gefahr, alle deine Daten klaut. Also die ganzen IT-Konzerne klaut Datenpools, ja, Palantir, Doge, XAI, das sind die letzten zwei
Meta
Jahre.
Auch.
Bitte?
Meta auch, Facebook Meta?
Natürlich, genau, die ganzen großen Big Tech Konzerne, die haben eine unglaubliche Datenmenge angesammelt und die wissen in der Regel mehr, als wir über uns selbst wissen, wenn man deren Technologie fortwährend benutzt. Ja. Und diese sicheren Messenger, wer da denkt, Signal, Threema oder irgendwie Telegram oder verschlüsselte E-Mails würde irgendwas bringen, dass die das nicht mitkriegen, der sollte meinen Text Observationsökonomie lesen, denn Keylogging heißt, sobald ich es eintippe, speichert das Smartphone oder das Laptop in einer Textdatei, was ich da tue, bevor ich es überhaupt in den Messenger bringe. Ja, also das wird alles nachts an die Cloud übertragen. Fotos, Anrufe, Mails, Chats, die wissen alles. Also von daher, wir leben in einer Vollzeitüberwachung schon jetzt und es wird nur schlimmer. Also das ist sind sehr besorgniserregende Entwicklungen.
Da hast du etwas sehr Wertvolles gerade gesagt, auch wenn es nicht zu unserem Vorteil ist. Aber ich erinnere mich, vor knapp 7-8 Jahren, da war noch nichts von KI zu sprechen oder zu hören. Also nur die absoluten Insider wussten da Bescheid. Ich habe mich irgendwann mal bei Facebook eingeloggt und ich weiß, ich hatte sehr, sehr schlechte Verbindung von unterwegs. Und da weiß ich noch, statt mein Foto bei Facebook im Profil war dort einfach ein weißes Fenster und da stand Text drin. Und ich dachte, was ist das denn? Und habe dann reingelesen, da stand da drin, trägt einen Sakko, hat ein Lächeln im Gesicht, irgendwie ein junger Mann, Alter ungefähr plus minus. Und das heißt, das hat damals vor 7 Jahren, ohne die technischen Ressourcen, haben die alles ausgelesen, was ich gar nicht mitbekommen habe. Wahrscheinlich auch ein Bug war vom System, wo ich sehr, sehr sehr, sehr überrascht war, was da alles schon getrackt wird, ja.
Ja, es gab ja den, es gibt den Facebook-Graph, so wird da dein Profil gesteuert, ne? Da gibt's auch gibt's diverse Mainstream-Artikel darüber, was das für ein Überwachungsinstrument ist. Der Facebook-Graph, das bist dann du mit all deinen direkten Connections und Profilen, die mit dir verbunden sind und dann mit denen, die verbunden sind und mit denen, die verbunden. Das geht bis in die 10., 12., je nachdem Ebene. Das ist eine riesen kartografierte Darstellung deines kompletten Soziallebens und aller Leute, die indirekt mit dir zu tun haben, deren Vorlieben, deren Arbeitgeber, deren Reisetätigkeiten, deren Kommunikationsverhalten. Es ist nicht vorstellbar, wie stark wir überwacht werden. Und wenn man dann noch anfügen kann, und das ist auch kein Geheimwissen, da gibt es Mainstream-Artikel von The Economist, Forbes Magazine etc., das kann man sich alles durchlesen, die letzten 15 Jahre, dass die ganzen Big-Tech-Konzerne, ja, ob Google, ob Meta, also Facebook, Instagram, ob YouTube, alle diese Oracle, alle diese Konzerne wurden gegründet und finanziert von Geheimdiensten, von Incutel, DARPA, CIA. Da gibt es Mainstream-Artikel, die heißen in der Überschrift schon How the CIA made Google oder How the DARPA created Silicon Valley. Das sind alles natürlich nicht Firmen, die von irgendeinem Shorts tragenden, Flipflops tragenden Tech-Nerd in der Garage gegründet werden. Das ist der Sales-Pitch, weil das natürlich toll klingt, ja, und jeder möchte auch gern so ein IT-Unternehmer werden und so einen Milliardenkonzern an den Start bringen. Aber wenn man sich da mal informiert, sieht man, dass all diese Konzerne mit Geldern des Geheimdienstes gegründet wurden und dass speziell Google Maps darauf angelegt war, ein Überwachungsinstrument zu werden. Da gibt es einen Artikel vom Guardian, ja, britische Mainstream-Zeitung, die ausführlich darüber berichtet, wie Google Maps das größte Überwachungsinstrument der Welt ist, ja, und die Daten an Regierungen und Geheimdienste und Konzerne übermittelt werden. Und wir sind an einem Punkt angelangt, schon zu Beginn der Corona-Jahre, da wäre der gläserne Bürger fast schon anonym. Ja, wir sind heute viele Schritte weiter. Mhm.
Stichwort der gläserne Bürger. Wo siehst du uns 2026 bis 2030 im deutschsprachigen Raum oder generell in Europa? Und was sind da so Länder, wo es vielleicht nicht ganz so schlimm ist?
Schwierig, weil die EU als Pilotprojekt für einen Blockstaat natürlich gesehen werden muss. Ja, wir haben überall auf der Welt solche Blockstaaten, die entstehen. Es gibt eine asiatische Union, es gibt eine afrikanische Union, es gibt eine südamerikanische Union. Da sind überall ähnliche Unionsprojekte im Entstehen, die alle darauf hinarbeiten, eine gemeinsame Währung zu haben, was natürlich am Ende die Macht in die Hände einer Zentralbank legt, die dann über einen viel größeren Wirtschaftsraum viel effizienter Einfluss ausüben kann. Und die nächsten Jahre dürften ziemlich ungemütlich werden. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass die Chatkontrolle zwar in einer abgeschwächten Form zum, ich weiß nicht wievielten Male, zum 10. Mal beschlossen und besprochen und dann doch noch durchgewunken wurde. Das heißt, man kann damit rechnen, dass das Thema EID an Fahrt aufnimmt. In Deutschland soll das bis also Ende 26, Anfang 27 eingeführt werden. In Österreich gibt es die schon, ja, und 17 Länder insgesamt waren es, glaube ich, die in den letzten Monaten beschlossen haben oder damit begonnen haben, sie einzuführen. Das ist das fundamentale Element dessen, was da kommt. Also wenn man die EID nicht hat und ablehnt, wird nichts von dem funktionieren, was diese Kaste danach tun will. Ja? Und was danach kommt, sind natürlich, dass an die EID auch deine elektronische Patientenakte gekoppelt wird und dein Bonitätsnachweis und dein elektronischer Führerschein, dass irgendwann ein Sozialpunktesystem entsteht. Es heißt jetzt schon, es gibt schon seit Jahren, spricht man von Social Impact Financing, also dass zum Beispiel der Karriereweg eines Kindes von der Schule an über EdTech, Education Technology und KI, ja, die da Einzug hält, prognostizierbar wird und dadurch werden wir alle zu einem Token, zu einer Nummer auf der Blockchain und diese Nummer ist als Investitionsobjekt gedacht. Wir werden dann, also in Amerika habe ich gerade einen Artikel in Arbeit, sieht man das sehr deutlich, da werden dann Stipendien, Förderungen und Zuschüsse davon abhängig, wie du in der Schule performst und wie Big Tech per Überwachung auf all diesen Endgeräten und Tablets, die die Kinder nutzen, prognostiziert, dass der Lebensweg verläuft. Wenn der gut verläuft, ja, und man hat Aussicht auf Karriere, dann kriegt man Zuschüsse und wenn das nicht so gut läuft, dann ist man nach der Highschool eben ohne Fördermittel da. Das heißt aber, dass diese Förderzuschüsse über deren Saving Accounts auch als Objekt gehandelt werden können. Du kannst dann Put-Optionen auf einen Karriereweg auf eines Kindes im Prinzip setzen und kannst damit eigentlich den Mensch als Spekulationsobjekt betrachten. Das passt dann zu dieser Green Economy, wo Larry Fink jetzt gerade wieder vor ein paar Monaten gesagt hat, dass die Tokenisierung der Welt schon längst begonnen hat. Ja, wir sind mittendrin. Also in Zukunft ist jeder Baum eine Nummer auf der Blockchain. Jeder Kubikmeter Land oder Erde oder Wasser. Alles wird zu die globalen Gemeingüter, alles wird tokenisiert, weil das ist der größte Markt. Ja, das, du kannst die Energieindustrie, die Stahlindustrie, Autoindustrie, Big Tech, alles zusammennehmen und das Marktvolumen ist noch lange nicht so groß wie die Green Economy, wenn du es schaffst, all die natürlichen Ressourcen zu tokenisieren. Und daran arbeiten die gerade, weil, und dann zurück zur EID. Das betrifft uns dann alle, denn der Plan ist natürlich, dass man über das CO2-Budget künftig auf der Mikroebene, denn das Individuum steuern kann. Das heißt, wenn ich in den Wald gehe, wird mir zum Beispiel ein Betrag X belastet, weil ich CO2 ausstoße, ja? Oder wenn ich zu viel Auto gefahren bin oder Steak gekauft habe mit meinem digitalen Wallet, wird mir dann der Zugang zu weiteren Ressourcen eingeschränkt. Das heißt, das betrifft unsere Individualmobilität, ja? Und über Geofencing tatsächlich dann auch unsere Freiheit, weil das kann dann einfach so sein, dass nach 15 Kilometern oder 50 Kilometern von deinem Wohnort entfernt das Wallet nicht mehr geht, wenn Klima-Lockdown ist und all diese Dinge. All das hängt an der EID und all das ist gerade im Entstehen, während wir abgelenkt werden mit blöden Debatten um Donald Trump oder das Stadtbild oder irgendwelchen anderen Empörungsmanagement, nenne ich das ja immer.
Ja, Wahnsinn. Tom, jetzt frage ich mal bewusst ketzerisch, wenn wir davon ausgehen, dass kein Mensch an sich per se schlecht ist und selbst die Menschen, die dann sagen, also ich bin hundertprozentig bei dir, mein höchster Wert ist auch Freiheit, ja, wenn dir am Ende einer sagen darf, wohin darfst du in Urlaub und darfst du diesen Sauerstoff im Wald atmen und darfst du das essen oder nicht, ja, Freiheitsverlust ohne Ende. Jetzt maßen sie sich einige wenige für die ganze Bevölkerung, diese Regeln einzuführen, weil sie dann sagen, naja, das sind sonst egoistische Menschen und man kann nicht in einer großen Gemeinschaft leben, ohne dass da Rücksicht gegenseitig aufeinander genommen wird. Was sagst du zu dieser These? Ich bin mal bewusst ketzerisch.
Ja, das ist durchaus eine Verständnis, also nachvollziehbare Sichtweise und ich glaube aber, man muss woanders ansetzen und zwar, dass wir mittlerweile in einer hochgradig parasozialen Gesellschaft leben. Ja, parasozial heißt, dass wir nicht mehr soziale, echte Interaktionen haben, sondern in weiten Teilen einen Ersatz dafür, ein Substitut und das ist eben der Influencer, den man bei YouTube schaut. Das sind materialistische Dinge, ja, auf die man seine Ziele ausrichtet. Also ich will diesen Mercedes sonst was ja nächstes Jahr finanzieren oder leasen können. Wir sind hochgradig entsozialisiert und leben in einer weitgehend parasozialen Gesellschaft. Und man hat das während der Corona-Jahre gesehen. Das war nämlich auch ein Boost für genau dieses Modell, was mich dann zu deinem Punkt bringt. Die werden uns natürlich nicht persönlich sagen, wir dürfen das Haus nicht mehr verlassen. Das wird alles über Endgeräte laufen. Das sind Automatismen und damit ist das natürlich auch ein anonymes, gesichtsloses, bürokratisches, technokratisches Imperium, das uns am Ende auf der Mikroebene steuert, weil dir dein Smartphone sagen wird, du kannst nicht mehr raus oder du musst jetzt bezahlen oder dein CO2-Budget ist aufgebraucht, Geofencing greift jetzt, sie können nicht mehr weiter wegfahren, der Tesla geht aus oder so, ja. Das werden nicht Personen sein, es wird uns aus niemand aus dem Haus prügeln, ja. Die Leute haben immer die Vorstellung, deswegen mag ich auch den Begriff Diktatur nicht. Es wird keine Diktatur geben, wie es mal war. Ja, das musste man damals mit Gewalt durchsetzen, ein totalitäres System oder ein autoritäres System, das muss man eben heute nicht mehr, weil man das im Prinzip digital durchsetzen kann. Damit hast du aber auch keinen Angriffspunkt mehr, weil du kannst nicht sagen, der Fürst in der Burg, ja, und der unterdrückt uns, den holen wir irgendwann aus dem Laden raus und hängen ihn unten am Feld auf, ja, so wie das früher war bei den Bauern und den Fürsten im Mittelalter. Es wird auch kein Diktator mehr rumlaufen, der dann die Projektionsfläche ist, ja, kein Mao, kein Hitler oder sonst wer. Wir werden von einem bürokratischen Monster regiert, ja, das uns automatisiert Prozesse vorschreibt. Und wenn du dann nicht die EID hast, kannst du dich halt künftig nicht mehr bei Spotify und Wikipedia einloggen. Und dann guckst du halt, wo du bleibst. Ja. Also das ist sehr schwierig. Die Frage am Ende war die Frage ja, wen kann man da verantwortlich machen, ne? Also im Unterton. Und
oder dass sie sich vielleicht gar nicht so die bösen Gedanken machen, sondern denken, wie kriegen wir denn das System, mehr Menschen auf der Erde, immer engerer Platz. Und wenn der eine sagt, ich muss jetzt mit 250 rasen, während die anderen versuchen zu schlafen, dass man auf Kosten der Gemeinschaft dann da nicht mehr darf. So wird es ja einem verkauft. Ja. Ja, am Ende interessiert den Staat nicht wirklich, ob das der Gemeinschaft wirklich gut geht. Sonst gäbe es nicht an jeder Ecke Alkohol und Zigaretten für 5 Euro.
Ja. Ja. Ja, also, wenn du mehr über, sagen wir mal, die Motivationslage, sagen wir mal, der selbst
oder wer ist es denn? Ja, genau, weil der Staat, das sind die Ausführungsorgane, ja, also BlackRock, genau, Merz, Ausführungsorgan, eigentlich verlängerter Arm, ja, die werden installiert, vorher vorbereitet, ausgebildet jahrelang und da werden sie in Spitzenposition gebracht. Jetzt entscheiden die Menschen, denken, wir haben einen Politiker gewählt oder Partei, eigentlich ist es aber schon, das weiß ich selber von sehr, sehr, Spitzenpolitikern, wo ich jetzt durch persönlichen Kontakt weiß, dass derjenige selber zu dem gleichen Menschen, mit dem ich mich ausgetauscht habe, gesagt hat, viele Dinge, die wir scheinbar entscheiden sollen, und den Menschen kennt jeder in Deutschland, ja, die werden gar nicht bei uns, von uns entschieden.
Klar. Genau. Gibt's ja den schönen, war doch was Horst Seehofer bei Pelzig hält sich mal irgendwann, ja, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden, und die entscheiden, sind nicht gewählt. Genau, ja. War er sehr lustig, aber wahrscheinlich auch das,
da war die Wahrheit
einmal dabei, ehrlich.
Ja. Genau, ja. Ja.
Tatsächlich ist es aber, ich glaube, so, dass sind, ich glaube, 3 Levels. Ja, du hast die normale Bevölkerung, die dann tatsächlich annimmt, dass Politik entscheidet, und die durch dieses Sedativum eines Pluralismus, einer Pluralismus-Simulation, tatsächlich immer noch alle 4 Jahre an eine Urne rennt und denkt, man könne abstimmen, um es besser zu machen, oder härter wählen, um es dann wird's besser. Das verstehe ich nicht so ganz immer, weil ich warte bis heute auf ein historisches Beispiel, wo Wahlen eine Bevölkerung langfristig, nachhaltig, freier, wohlhabender und zufriedener gemacht haben. Es wird keins geben. Es gibt nämlich keins. Der Staat kann auf entsprechende Probleme, ob von ihm verursacht oder von außen aufgezwungen, der Staat kann auf Probleme in der Regel nur reagieren mit mehr Steuern, mehr Gewalt und mehr Staat. Und das sind immer die 3 Tendenzen, das sind immer die 3 Dinge, die passieren. Es gibt immer mehr Gesetze und nicht weniger. Es gibt immer mehr Steuern, nicht weniger. Und die Bevölkerung leidet darunter. Dann hast du das 2. Level, das sind dann die Leute, die in den supranationalen Institutionen arbeiten, zum Beispiel nimm eine UN oder eine WHO, oder auch nur eine Stiftung oder irgendein World Wildlife Fund. Die Leute, die da arbeiten, haben natürlich zu wahrscheinlich 99% das Gefühl, sie täten was Gutes, ja, weil sie überzeugt sind, sie arbeiten in einer Organisation, die sich für Weltfrieden einsetzt oder für Umweltschutz etc. Und dann hast du diese Kaste oben drüber, ja, das Management, die, wie der vielleicht Spitzenpolitiker, mit dem du gesprochen hast, dann schon verstehen, was das für ein System ist und dass sie eigentlich nur noch der Grüß-August sind, ja, der im Fernsehen was vortanzt, während entschieden ist schon längst. Ja, also und dann hast du darüber dann die Kaste, die man nie im Fernsehen sieht. Das sind dann die 0,01%. Ja, das sind die Finanziers, das sind die Leute, die Zugriff auf Zentralbanken haben, die so Sachen wie die UN finanzieren. Ja, da kommst du dann bei den Rockefellers an und bei den Carnegies und den Duponts und den Pritzkers und all diesen und bei Cecil Rhodes. Ja, das geht ja alles schon sehr lange zurück. Alfred Milner. Das sind alles Namen, die fast niemand auf dem Schirm hat. Das sind aber die Leute, die die Welt von heute geformt haben. Und deren Denke, um dann jetzt den Punkt zu machen, deren Denke basiert grundsätzlich auf Eugenik. Die, ja, haben das übernommen, was der Adel früher schon hatte, nämlich die Überzeugung, dass sie genetisch besser sind. Das hatte der Adel schon mit seinem blauen Blut. Ja, davor waren es die Pharaonen, die sich noch als Götter dargestellt haben, als echte Götter. Irgendwann kam das nicht mehr so gut an. Dann hat der Adel gesagt, wir sind von Gott eingesetzt, ja, und hat sich aber trotzdem das Recht rausgenommen, über andere zu herrschen. Ein Recht, das es nie gab und nie geben wird. Niemand hat das Recht, über andere zu herrschen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, eben seit 1850, 80, je nachdem, wo man ansetzt, dieses blaue Blutdenken der Monarchen und des Adels übergegangen ist in das eugenische Denken. Und die Eugenik, die Rassenlehre, was auch Grundlage für das Dritte Reich war, begann eben nicht im Dritten Reich, sondern die begann in Großbritannien, weil Cecil Rhodes in Südafrika als Agent der, das kann man auf deren eigener Webseite, Rothschild-Family-Archive.com, glaube ich, nachlesen, als Agent der Rothschilds nach Südafrika geschickt wurde, um dort De Beers, ja, seine Diamantenfirma, das ist von Cecil Rhodes gegründet, um dort Diamantenmonopole zu errichten. Und dann eben gab es Rhodesien. Und der hat dort mit dem Glenn Grey Act, glaube ich, 1894 die Apartheid überhaupt erst erfunden und eingeführt und hat die ersten KZs geschaffen, und das in dem Denken der Eugenik. Und danach haben sich diese eugenischen Kreise professionalisiert und hatten dann die British Eugenics Society, also die britische Eugenikgesellschaft, die Amerikaner mit ihren Rassengesetzen, ja, die haben 70.000 Ureinwohner zwangssterilisiert, die haben ihre Rassengesetze von den Briten übernommen und abgeschrieben und Adolf Hitler und seine Idioten haben die Rassengesetze von den Amerikanern abgeschrieben, wo ein Henry Ford, ein absoluter Antisemit oder Judenhasser und Eugeniker, Magazine rausgegeben hat, wie also International Jew, ja, eine Hetzschrift, die hat Henry Ford veröffentlicht. Und um dann nochmal den Bogen zu heute zu spannen, einer der Schlüssel-Eugeniker war Julian Huxley, der Bruder von Aldous Huxley, den viele Leute kennen von Die schöne neue Welt. Und dessen Bruder Julian Huxley war zweimal Direktor der British Eugenics Society, der britischen Eugenikgesellschaft, bevor er der erste Generaldirektor der UNESCO wurde und das Gründungsdokument der UNESCO verfasst hat. UNESCO, the philosophy and purpose and its philosophy. Da kann man online gucken bei archive.org. Und in diesem Gründungsdokument der UNESCO steht mehrfach Eugenik drin, ja, und dass es die Kernaufgabe ist, der UNESCO dafür zu sorgen, dass die genetischen Unterschiede und die genetischen Mängel des Menschen in der Zukunft ausgeräumt werden. Er räumt aber natürlich ein, das war ja 46, glaube ich, kurz nach dem Krieg, dass der Begriff jetzt sehr verbrannt ist, ja, dass man Eugenik nicht mehr verwenden kann und dass aber die Kernaufgabe, die elementarste Kernaufgabe der UNESCO ist, das Undenkbare wieder denkbar zu machen. Und damit meint er die Eugenik. Und Huxley, Julian Huxley, dieser Generaldirektor der UNESCO, hat danach, weil der Begriff Eugenik verbrannt war, eben auch den Begriff Transhumanismus geprägt, weil das klingt progressiv und genau das haben wir heute. Transhumanismus, Bioethik, biosoziale Forschung, das sind alles nur Labels für genau das gleiche Herrschaftsdenken, dass es eine genetisch bessere Kaste gibt, die das Recht hat, über andere zu herrschen. Und letzter Punkt, die Organisationen und Institutionen von damals gibt's heute noch. Die heißen alle auch nur anders. Ja, das heißt, die britische Eugenikgesellschaft hat sich in der Form aufgelöst. Namentlich heißt dann aber Galton Institute und heute irgendwas mit Gen. Ja, kann man aber nachschauen. Steht bei Wikipedia. Die gibt's immer noch. Die wurde nicht mal abgeschafft oder so. Die wurde nur umbenannt. Und das Eugenics Review, deren Journal, deren Zeitschrift, die heißt heute Journal für biosoziale Forschung und wird von der Cambridge University herausgegeben. Und in Amerika das Gleiche. Die amerikanische Eugenikgesellschaft heißt heute Planned Parenthood und kümmert sich um Abtreibungen, vor allem in strukturschwachen und armen Stadtteilen. Und da war auch mal dann vom beliebten Herrn Gates der Vater eine Weile Direktor. Also da sieht man, dass wir das alles heute noch haben und das ist das Herrschaftsdenken. Das denkt diese Kaste und das kann man dann als böse bezeichnen oder als stupide oder als arrogant, aber die haben das Gefühl, dass wir genetisch Müll sind und entbehrlich und Verfügungsmasse und dass sie diejenigen sind, die das Recht haben, über uns zu herrschen aufgrund ihrer genetischen Disposition.
Das war tief. Danke für diese ganzen Einblicke und den schnellen, umspannenden Bogen. Ich glaube auch, du hast das Talent, komplexe Sachverhalte in relativ kurzen, knackigen Sätzen einfach sehr sichtbar zu machen. Wenn du jetzt sagst,
ich könnte dann noch, also das Thema Eugenik einen dreistündigen Vortrag halten, aber ja. Ich glaube, wer sich damit noch nicht mit beschäftigt hat, auf meiner Webseite gibt es einen Artikel, der heißt Bioethik, die Eugenik der Postmoderne. Kann man umsonst lesen, da sind all die Quellen und kann das nochmal nachvollziehen und sich informieren.
Wie du es richtig sagst, für diejenigen, die sich noch nie mit Eugenik befasst haben, also da geht es wirklich darum, die eine Rasse soll gar nicht leben, beziehungsweise soll, wenn sie lebt, dann nicht wirklich leben, sondern gehorchen. Also wirklich diese, genau. Nicht nur Rassentrennung, okay, sondern komplett Rassenvernichtung auch teilweise, ja.
Und wenn du dann, dann denken die Leute immer, das wären irgendwelche ganz unbekannten, was ich, Forscher oder Freaks, ja, die das damals, nein, das waren ganz bekannte Leute. Bertrand Russell, ja, der gilt heute noch als großer Pazifist und Autor, der war Eugeniker. George Bernard Shaw, da kann man sogar auf YouTube jetzt gehen und kann gucken, da gibt's ein altes Video von George Bernard Shaw, wie er erklärt, dass er als Eugeniker denkt, dass die Normalbevölkerung alle paar Jahre bei einem Gremium antreten sollte, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Und wenn man die nicht rechtfertigen kann und einen Mehrwert für die Gesellschaft erbringt, ist man raus. Und raus meint Tod.
Crazy. Also das heißt, da ist nichts mit die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern einige wenige denken primitive Masse und die muss man kontrollieren, weil die selbst von alleine nichts machen werden, außer nur faulenzen und sich fortpflanzen und das ist nicht im Sinne von dieser privilegierten Rasse.
Ja, oder uns an den Kragen gehen irgendwann, weil wir ihnen all die Kohle abnehmen. Ja, das ist, glaube ich, das. Ich glaube, die haben primär Angst. Also deswegen sehen wir ja auch jetzt so viel Propaganda, die teilweise so schizophren und durchschaubar ist. Ja, die Narrative sind so kurzatmig und so hölzern. Das liegt ja natürlich daran, dass die da oben merken, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, weil die Vertrauenswerte sinken. Und was anderes haben die nicht. Ja, und wir sind 99,9% oder wie auch immer. Und wenn du nur 80% nimmst, ja, und die 20% sind Anhänger von denen da oben. Aber wir sind mehr. Und die da oben haben permanent Angst, dass ihnen das entgleitet. Und das zu Recht, denn es wird eng. Ja.
Mhm. Und einer der Pläne ist ja Transhumanismus, den du jetzt bereits schon angegriffen oder angekratzt hast. Kannst du sagen, was da den Normalsterblichen gar nicht bewusst ist, was da die Pläne sind? Weil sie selber würden sich ja nicht mit Maschinen verschmelzen lassen, sondern aber den Menschen, damit man ihn emotionsloser machen kann, damit du ihn leichter steuern kannst. Also vielleicht in deinen Sätzen, wie du das siehst und was die Pläne von einigen wenigen dafür wären.
Also es gibt zwei Tendenzen. Das eine ist tatsächlich die invasive Version. Ja, das sind eben Neuralink, Gehirnchips und Augmented Funktionen. Also dass man den Mensch an sich zum Supermenschen machen will, indem man ihm Chips einpflanzt oder ihn mit KI connected und so weiter. Das ist die eine Tendenz. Das fängt gerade richtig an. Sieht man so langsam im Entstehen. Die andere Tendenz ist aber, dass viel von dem Transhumanismus auch einfach kognitive Kriegsführung ist. Also wie gesagt, ich habe das Smartphone vorhin angesprochen. Wenn du heute durch die Stadt läufst, das Stadtbild, von dem Herr Merz redet, ja, mich stören die Dinge, die er da anspricht, eher nicht. Mich stören die 80% der Leute, teilweise 100, die ihr leuchtendes Brett vor dem Kopf halten die ganze Zeit und ihre Umgebung nicht mehr wahrnehmen. Das ist nämlich schon sehr nah am Zombietum. Und es gibt genug Artikel, gerade neulich einer von The Independent, ja, wie TikTok und Instagram das Gehirn verrotten lassen, wenn man es benutzt. Das sind keine Werkzeuge, das sind Waffen. Social Media ist kein Werkzeug, es ist eine Waffe. Ja, und es ist eine Waffe gegen das Gehirn gerichtet, gegen unsere kognitive Souveränität, gegen unsere Aufmerksamkeitsspanne. Es macht Nachweis, ich habe in einem Artikel Observationsökonomie allein schon 8, 9 Krankheitsbilder, die aufs Handy zurückzuführen sind. Das ist kognitive Kriegsführung. Und man braucht Transhumanismus nicht nur in dieser Form von Supermensch, der mit Chips ausgestattet wird oder ein Exoskelett bekommt und dann 400 Kilo heben kann, zu sehen. Transhumanismus heißt auch, dass wir die das, was die Eugeniker wollten, war eine Herrschaftskaste und eine möglichst tumbe, willenlose und stressresistente oder teilnahmslose Arbeiterkaste, also Arbeitssklaven, wie in einem Ameisenstaat. Das wollten die Eugeniker. Und natürlich, wenn wir jetzt, und da empfehle ich ein anderes Buch dann noch, man bringt immer Harari an oder so, ne, mit seinen Zukunftsvisionen, Yuval Noah Harari, viel erleuchtet, erhellender ist das Buch von Henry Kissinger mit Eric Schmidt, dem ehemaligen Google-Chef, The Age of AI, ja, das Zeitalter der KI. Da wird offen darüber, es soll eine Warnung sein, laut Kissinger und Schmidt, ja, aber es ist eher eine Bedienungsanleitung. Ich glaube, es wurde veröffentlicht 21 und ab 25 wird dort prognostiziert, entsteht eine Zweiklassengesellschaft, von denen die KI nutzen und bedienen können, ja, und die Einfluss darauf nehmen, und von den anderen, die praktisch in einer analogen Welt mit Vernunft, ja, das wird dann da negativ konnotiert, dargestellt, die in einer Welt mit Vernunft und Logik weiter analog leben wollen. Das seien dann die Assis sozusagen. Und die anderen wären dann die Herrschaftskaste. Nicht, weil sie sich Chips ins Hirn pflanzen und plötzlich 30 Sprachen sprechen, sondern weil sie Zugriff auf die Codes haben, weil sie die KI steuern und deren Einsatzzwecke steuern können. Und vor allem, weil sie von den Daten leben. So wie das mit den Kindern vorhin beschrieben. Wenn du ein Schulkind ab der ersten Klasse praktisch permanent observierst und dessen Input, soziale Interaktionen, dessen Notenspiegel, dessen Leistungswerte, dessen Aufmerksamkeitsspanne, dessen Geschwindigkeit, Auffassungsgabe etc. All das weiß man dann. Und wenn man dann noch Wearables hat, dann kennt man auch noch den Blutdruck und biometrische Daten, dann weiß man mehr über das Kind, als es jemals über sich selbst wissen wird. Und dann kann man natürlich auch Einfluss nehmen. Das heißt dann adaptives Lernen. Ja, klingt erstmal total positiv, heißt aber nichts anderes, als dass man dich zum Investmentmodell macht. Und dieses Zeitalter der KI wird, wie ich vorhin gesagt habe, unglaubliche Verwerfungen in der Gesellschaft verursachen. Und ich glaube nicht, dass wir bald sehen werden, dass irgendjemand sich so ein Neuralink-Chip ins Hirn pflanzt und dann Sprachen runterlädt oder sein Bewusstsein hoch. Wäre dann auch eh kein Bewusstsein, sondern nur eine Kopie eines Speichers am Ende. Aber das ist die Agenda, da geht's hin. Ja? Also, aber ich glaube, bevor das mit der humangenetischen oder mit der Augmented Dimension da auf uns einprasselt, werden wir erstmal zu kämpfen haben mit Massenarbeitslosigkeit und vor allem einer grassierenden Verarmung in weiten Teilen der Bevölkerung, weil das Einkommen wegbricht. Und dann kommt natürlich der Staat oder das System und sagt, jetzt waren die Banken 2 Wochen zu, irgendwie die Währung ist nichts mehr wert, Sie können hier dann das digitale Wallet mit dem digitalen Euro runterladen, kriegen Sie ein Universal Basic Income, ein Grundeinkommen, damit können Sie Montag wieder in den Supermarkt. Und das werden viele Leute nehmen müssen oder auch wollen, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben, an Essen zu kommen. Also das, man wird uns die Krise so servieren, als sei sie organisch entstanden, was auch immer die nächste Krise ist. Ja, aber die Lösung der Krise wird sein, man kriegt ein Wallet und ein digitales Grundeinkommen und mit diesem digitalen Geld kann man dann bezahlen. Und dieses digitale Geld ist eben programmierbar, so dass es am Monatsende abläuft oder dass bestimmte Magazine auf der Blacklist, die nicht mehr gekauft werden sollen, dann eben gebannt sind, dann kannst du die nicht bezahlen und so weiter. Also das sind Kontrollinstrumente, von denen hätte ein Mao oder ein Hitler geträumt. Ja? Dann hätten sie nämlich auch gar nicht so viele Leute von der SS aus dem Haus prügeln lassen müssen. Das hätten die von selbst erledigt.
Ja, Wahnsinn. Also du sagst, bestimmte Magazine darfst du dann nicht kaufen. Bedeutet, Meinungsbildung wird massiv eingeschränkt. Das ist so ein Gespräch. Genau. Mal angenommen, Tom, wir machen eine Zeitreise und es ist schon irgendwann in wahrscheinlich eher naher als ferner Zukunft. Und es ist bereits der Fakt, ja, die Krise ist bereits passiert, Menschen sind in der Panik, der Euro ist immer weniger wert. Hier kommt die Lösung, der Staat hat dich ja so lieb und hier gibt's die universelle Lösung für alle. Hier hast du bitte dein Geld, tob dich aus, kauf was ein. Ja, die wollen auch nicht, dass du arbeitest, weil sie haben auch keinen Job für dich. Und die wissen auch, du bist irgendwie 6, 47, dann hast du auch nichts mehr. Keine Wahrscheinlichkeit, groß Job zu erlernen, damit du in den nächsten 10, 20 Jahren, und das heißt, für die bist du dann wirklich so, da ist einer, den müssen wir irgendwie durchschleppen, ja, und dann werden wir gucken, das ist vielleicht auch einer, ich glaube Nigeria, ne, haben sie jetzt digitales Zentralbankgeld ausprobiert und da ist es irgendwie schiefgelaufen, dann überlegen sie, was lernt man aus diesem Experiment aus in Europa, wo die Menschen ja noch mehr proaktiver denken oder vielleicht weniger sich steuern lassen wollen durch die Demokratie, die ihnen vorgelebt worden ist, dass sie dann sich noch mehr aufsesshaft wehren würden. Aber mal angenommen, es ist bereits passiert, ja. Wir haben eine Krise, egal welche sie uns vorspielen. Und die Menschen haben jetzt dieses Geld. Würde dann unser Gespräch überhaupt stattfinden können? Oder sagst du, dann wird auch bis dahin YouTube und Co. alternative Medien massiv mitrasiert, so dass eigentlich, so als hätte es nie was anderes gegeben, so wie in der Truman Show, einer wacht auf.
Und das Memory Hole.
Genau das. Also alle sind nett, alle sind freundlich, alle kümmern sich um dich und meinen eigentlich das Beste für dich und du weißt gar nicht, ob das wirklich für dich gut ist. Aber weil alle so nett sind, denkst du, das ist die Wahrheit.
Genau, das ist ja ein Ansinnen, warum ich immer so Essays schreibe mit einem historischen Kontext und versuche, die Vergangenheit nochmal ins Licht zu rücken. Denn wir leben ja schon in einem großen Memory Hole. Ja? Du kannst heute Leute auf der Straße nach irgendwelchen Leuten und Einfluss, oder ja, eben frag jemand nach Alfred Milner, wird niemand kennen. Ne? Dabei war es einer der mächtigsten Außenpolitiker der letzten 150 Jahre. Der hat damals gesagt, Macht eines Mannes zeigt sich daran, welche Ämter er nicht annimmt. Ne? Also und Henry Kissinger hat gesagt, wir sind alle nutzlose Fresser, ja, vor allem wenn wir alt sind. Also da sieht man ja die Einstellung gegenüber uns als Bevölkerung. Und das Gespräch könnte stattfinden, aber natürlich nicht auf YouTube, weil die arbeiten ja auch schon dran, praktisch wieder, ja, jetzt zensieren sie vielleicht nicht mehr so. Sie haben jetzt auch vielen Leuten, die ihre Kanäle gelöscht hatten, gerade so ein paar amerikanischen großen Kanälen, James Corbett, dessen Buch ich da veröffentlicht habe neulich, dem haben sie den Kanal gelöscht mit irgendwie 600.000 und so Leuten und vielen anderen auch, die haben sie dem wieder zurückgegeben, plötzlich, ohne Begründung. Und da wird der Grund wahrscheinlich sein, dass man die Large Language Models jetzt eben auch mit den Gegenpositionen trainieren will eben und vor allem die Kommentare drunter, die Nutzerblasen ausspioniert und sich dann eben entsprechend kartografiert und vorbereitet, auf was dann kommt. Und unser Gespräch könnte stattfinden, aber es müsste auf Odyssey stattfinden, einer Blockchain-Plattform zum Beispiel, wo man eben nicht zensieren kann. Kann man einfach nicht, ist technisch nicht möglich. Ja? Außer das ist einfach das Internet komplett aus, wenn du gar kein Internet mehr Zugriff hast, ja? Oder nicht mehr auf den Router kommst oder so, dann oder auf den Knotenpunkt in Frankfurt, ja, oder wo die großen Knotenpunkte sind, ja, dann wäre gar nichts mehr möglich, dann müsste man sich wieder Briefe schreiben. Aber das wird nicht funktionieren, weil deren technokratisches System läuft natürlich übers Internet. Das heißt, es wird immer einen Zugang geben. Und den muss man aber dann anders gestalten. Wir müssen heute anfangen, Odyssey zu verwenden und die Monetarisierung zum Beispiel über Odyssey hinzukriegen. Die haben auch Library Coins, ja, und haben einen Token. Da kriegt man praktisch Token, wenn man schaut, ja, und man kann damit Tipps geben, also so Trinkgelder an andere Kanäle und so weiter. Odyssey geht, dann haben wir natürlich Nostr, da haben wir jetzt gerade auch mit Miloš Matušek, da gibt's die Pareto-Publikation und die Friedenstaube. Das sind zwei Publikationen, die laufen jetzt schon auf Nostr. Und die Anmeldung ist vielleicht ein bisschen hakelig, wenn man sich nicht auskennt, weil man so einen langen Schlüssel braucht. Ja. Das ist auch keine Blockchain, sondern Relays. Ja, das ist einfach, dann multipliziert sich über verschiedene Relays, ist aber auch nicht zensierbar. Und das ist ein unzensierbares Publikationstool. Und man kann zum Beispiel auf meiner Webseite, wenn man schaut, regenauer.press, da ist auf der ersten Seite ist mein Nostr-Profil. Da kann jeder draufklicken mit einem normalen Internetbrowser und kann alle meine Texte lesen, ja, wie auf jeder anderen Webseite. Es ist überhaupt keine technische Hürde. Aber es ist zensursicher. Also heißt, wir müssten einfach alle großflächiger anfangen, die Lösungen, die für praktisch alles schon existieren, ja, vom Telefon übers Internet, Finanzen, auch Krypto wäre besser, wenn die Leute statt Bitcoin zu hoarden mit Monero wirklich bezahlen würden, sich gegenseitig, ja, und die Bank rauslassen als Mittelsmann, der sich Gebühren abgreift und weiß, was du tust und was du machst und wem du Geld schickst. Wir müssen diese Lösungen einfach jetzt verwenden, bevor es zu spät ist, ja, und viele Leute, man kennt das, lernen eben erst durch Fehler und Schmerz, ja, und wenn es knallt, man muss proaktiv sein. Wir müssen heute lernen, mit diesen Dingen umzugehen, sie jetzt zu verwenden und vor allem gewinnbringend für uns zu nutzen. Ja, wir müssen Monetarisierungsoptionen finden über diese Nostr und Odyssey-Portale. Wir müssen anfangen, GrapheneOS-Betriebssysteme weitflächig zu verwenden auf dem Smartphone. Der Rechner muss auf Linux laufen statt auf Windows und Apple Software, weil die uns ansonsten alle Daten klauen und uns jederzeit abhören und ausspionieren können oder den Zugang sperren. Das kann man jetzt alles schon tun, ne? Und ich habe das meiste davon schon gemacht. Also ich bereite mich schlicht und ergreifend sukzessive darauf vor, weil man braucht dafür auch ein bisschen Zeit. Ne? Man muss sich einlesen vielleicht, hier ein bisschen rumprobieren, dann geht mal der Drucker vielleicht nicht gleich am Linux-Rechner, muss man jemand fragen. Wenn man das jetzt macht, dann wird man eben nachher nicht kalt erwischt und hat dann schon ein Setup, mit dem man trotzdem weiter publizieren, kommunizieren und interagieren kann, bezahlen kann. Das muss man jetzt tun, weil so richtig viel Zeit ist nicht mehr. Ne? Deren Agenda heißt nicht umsonst 2030. Mhm.
Bevor wir die Agenda 2030 ansprechen, in Vorbereitung auf unser Gespräch tue ich, seit es KI gibt, fast immer das Gleiche. Ich suche so 25 bis 50 Fragen an den Experten, der gerade kommt. Und dann habe ich auch diesmal KI, in dem Fall ChatGPT, gefragt, was wären gute Fragen an dich. Und ich finde, das hat sich so in den letzten paar Wochen sehr gewandelt, inwiefern. Früher hast du wirklich die Themen, mit denen der Mensch seine Meinung kundgetan hat, auch wirklich angezeigt bekommen. Und so in ein paar Wochen merke ich, dass ChatGPT sehr zensiert ist. Da steht irgendwie nur noch, wie kombinierst du, welche Rolle spielt Musik in deinem Leben, weil du scheinbar mit dem Label und so weiter hast. Mhm. Und da gab es eine Frage, die etwas in unsere Richtung zu tun hat. Und das war, wie gehst du mit Kritik um und wie fühlt es sich an, als Teil einer Gegenbewegung zu sein, wo ich denke, also eigentlich wirst du nirgendwo dort gesehen oder es wird eine Chance. Die zwei Fragen war vorhin eingenommen, als wärst du der Bösewicht und nicht derjenige, der den Menschen versucht, die Dinge zu erzählen, die sie in Mainstream-Medien nicht hören. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. 2030 Agenda. Ja, ich spreche auch mit sehr, sehr vielen Menschen. Wir haben, glaube ich, über 700 Gäste hier gehabt und sehr, sehr viele davon wirst du in Mainstream-Medien niemals sehen. Und ich spreche mit unterschiedlichen Menschen. Was erwartet ihr denn, wenn ihr mal in die Glaskugel schaut oder bezüglich dessen, was sich andeutet? Wir hatten einmal die Covid-Geschichte. Bis 2030 sind noch 4 Jahre. Ja, also wie intensiv kann es knallen? Und ich habe da schon die verrücktesten Dinge gehört, auch im Nachgespräch. Ja, manche, die sagen, 2029, 2030 könnte es eng werden mit NATO. Andere wiederum sagen, Pandemie wird 25 bis 28 die zweite kommen. Die wird aber dann nicht mit einem Peak sein, sondern die werden anderen Weg suchen, vielleicht mit Sauerstoff oder, weil die Menschen da schon zu sehr am gelitten haben und das sich widersetzen würden. Also wovon gehst du aus oder was wären mögliche Szenarien, sagen wir es mal so?
Also zum Teil eines der Frage, ChatGPT ist natürlich weitgehend mittlerweile zionistisch finanziert und infiltriert. Da kann ich meinen Text Das arabische Problem, ist ein Zitat von einem Zionisten, empfehlen. Da ist am Schluss sehr ausführlich beschrieben, wie zum Beispiel Twitter der Code mittlerweile Datenbanken füttert von ADL, Entity Formation League, und IDF und Unit 8200, also Shin Bet, Geheimdienst-Spin-Off. Das ist eine Geheimdienstplattform und das ist im Prinzip sowas wie die digitale Killchain, weil die gleichen Daten, die dann bei uns zum Shadowban eines Twitter-Profils führen im Wertewesten, werden in Israel dann praktisch an die IDF gemeldet, wo dann eine Drohne losfliegt oder eine Rakete und das Haus in Gaza kaputt macht, also und die Leute umbringt. Von daher nochmal, Social Media ist eine Waffe, je weniger, desto besser. Wie ich mit Kritik umgehe, Kritik ist mir am Ende egal, weil ich mache grundsätzlich sowieso nur was.
War nicht meine Frage, sondern von ChatGPT, ich wollte es gar nicht wissen.
Ja, ja, aber ich denke, das ist wichtig, weil das betrifft auch viele Leute. Ja, die meisten Leute geben was drauf, was die Außenwelt sagt über sie oder wie die Außenwelt sie wahrnimmt. Die Außenwelt ist mir in weiten Teilen einfach egal. Ja. Was mich interessiert, ist, was meine engeren Freunde, die mich wirklich kennen, sagen. Gab einen schönen Spruch von Konrad Adenauer, den ich auch nicht mag, aber die einen kennen mich, die anderen können mich, und das ist sehr zutreffend, weil es bringt nichts, auf Außenwelt zu hören, ob positiv oder negativ. Das Feedback ist völlig egal. Ja, wichtig ist, was man selbst von sich denkt und dass man mit der Person morgen zum Spiegel im Reinen ist und mit sich zufrieden. Alles andere ist völlig irrelevant, und wenn man dann noch mit Familie, Frau, Freunde zurande kommt, dann das ist der Kosmos, um den man sich zu kümmern hat. Und Agenda 2030, ich mache ja ungern Zukunftsprognosen, weil ich das immer für unseriös halte, wenn jemand dann kommt und sagt, ich weiß genau, was passiert und wann. Ne? Das ist, manchmal hat man ja dann vielleicht noch einen Glückstreffer, aber in der Regel ist das unseriös. Aber es gibt Implikatoren und Indizien, die andeuten, wo es hingeht. Und wenn ich denen folge, und fangen wir mal rückwärts planend an, ne? Wenn die 2030 fertig sein wollen, da gibt es offensichtlich einen gewissen Zeitdruck und man gibt jetzt auch wirklich Gas, dann muss man davon ausgehen, dass das Kernelement die Einführung eines neuen digitalen Finanzsystems ist. Ja? Und das basiert auf der EID, nicht auf dem digitalen Geld, weil das digitale Geld gäbe es schon, ob Stablecoins oder sonst was. Ja? Wir haben schon Wallets, die könnten das morgen live schalten. Was sie noch nicht haben, ist die EID, woran das gekoppelt sein muss, nämlich dann erst wird es zum Kontrollinstrument. Wenn jemand ein Wallet hat, aber noch mit Cash bezahlen kann oder mit Edelmetallen oder mit Monero oder was weiß ich, Bitcoin, ja, mit einem Cold Wallet, so dass man das vielleicht nicht überwacht hat oder keinen Zugriff drauf hat, dann ist es relativ schwierig, vollständige Kontrolle zu erreichen. Und denen geht es nicht um Geld, das Geld haben sie schon alles. Sie wollen absolute Kontrolle, deswegen geht es bei dieser Green Economy und Tokenisierung auch nicht primär darum, noch einen Milliarden- oder Billionenmarkt aufzumachen. Es geht darum, dass man auch die globalen Gemeinschaftsgüter einfach komplett kontrolliert. Ja. Und wir haben eben keine Überbevölkerung. Wenn man die 8 oder 10 Milliarden Menschen zusammenstellt, passen die locker auf Manhattan. Also die Urbanisierung ist das Problem. Das macht nämlich natürlich zum einen krank. So sind wir nicht gedacht, als soziale Gruppen zu leben. 1000 vielleicht Leute oder 2000, 3000 in einem kleinen Ort. Das ist noch organisch. Da kennt man auch jeden noch irgendwie, zumindest vom Sehen. Riesige Metropolen mit 20 Millionen Einwohnern sind nicht der Lebensraum, in dem der Mensch leben sollte, und wie gesagt, Überbevölkerung ist eine Farce. Und wenn man aber jetzt die Zeitschiene anschaut, wenn die diese EID einführen wollen und die Akzeptanzlevel sind gut, ja, also wenn das 60%, 70%, 80% akzeptieren ohne Disruption, dann kann es gut sein, dass das bis 2030 einfach so durchläuft, ja, dass es immer digitaler wird, immer mehr KI, immer mehr Überwachung, immer mehr Leute haben die EID, weil sie sonst nicht mehr Zugriff auf Wikipedia oder auf den Supermarkt oder ihren Tesla haben, was auch immer, oder ihre Steuererklärung nicht mehr abgeben können, ihren Job verlieren. Ja, in Österreich kann man nicht mehr Lehrer sein oder Beamter oder auch ein Bauernhof, da braucht man auch eine EID, sonst gibt es keine Subventionen. Also das kann in die Richtung laufen, dass das relativ smooth durchläuft, weil nachher 70% diese blöde EID haben und dann eben auch das Wallet und alles andere. Die anderen 30 werden dann gucken, wo sie bleiben und ihre Parallelgesellschaft pflegen wahrscheinlich. Die wird man aber vielleicht dann sogar in Ruhe lassen. Das Szenario B ist, dass die Akzeptanzlevel für diese EID und das digitale Geld sehr niedrig sind, bei 20%, 30%, 40%, dann wird das System nicht funktionieren, weil niemand mitmacht. Also man braucht Mehrheiten oder einen großen Teil, sonst ist die Wirtschaft und die Kontrolle geht flöten. Ist dahin. Dann muss eine Disruption kommen und dann gibt es mehrere Varianten. Eben Pandemie halte ich aber eher für unwahrscheinlich, weil das Narrativ jetzt doch relativ verbrannt ist, weil ich glaube, ja, also mit den RKI-Leaks von Eier und mit anderen Informationen und Studien ist, glaube ich, mittlerweile auch den Leuten, die es noch nicht offen zugeben, klar, dass sie verarscht wurden. Es ist was anderes gelaufen als das, was man uns erzählt hat. Ich glaube nicht, dass es eine Pandemie ist. Also meine persönliche Einschätzung. Ich würde eher sagen, es gibt dann die Cyberpandemie, die das Weltwirtschaftsforum mal angekündigt hat, weil wenn mal zwei Wochen das Internet aus ist und dann gibt's weder digitale Zahlungen, noch E-Mail, noch den Geldautomat, weil das SWIFT-System down ist. Man kann auch nicht mehr tanken. Der Supermarkt ist auch zu, weil man nichts bezahlen kann. Dann haben wir hier nach zwei Wochen relativ schnell Mittelalter und Chaos. Ja? Und die meisten Leute haben keine Essensvorräte und werden nach zwei Wochen darum flehen, dass man ihnen 2000 digitale Euro im Monat gibt, damit sie wieder in den Supermarkt können, der dann montags wieder aufmacht. Das ist, sagen wir mal, noch die wünschenswertere Variante, weil man vielleicht nicht stirbt und der Ort heil bleibt, in dem man lebt. Wenn das nicht funktioniert, sowas, dann ist die letzte Ultima Ratio immer Krieg. Ja? Und bei den bisherigen Wechseln von Finanz- und Herrschaftssystemen war es leider immer der Krieg. Und den hält man sicherlich so lange am Kochen an den drei Brennpunkten im Nahen Osten, an der russischen Grenze und vielleicht auch mit China und Taiwan, dass man im rechten Moment irgendwo eine False Flag-Operation oder den einen Atompilz, den man dann, muss es nicht mehr geben, kann man KI generieren wahrscheinlich, dass man irgendwie sagen kann, es ist jetzt dritter Weltkrieg. Ja? Wenn der dann natürlich ausartet, und dass ein heißer Krieg wird, von dem die Rand Corporation seit Jahren träumt und auch viele amerikanische militärisch-industrielle Thinktanks, da kann man die offiziellen Dokumente lesen von der Rand Corporation, Overextending and Unbalancing Russia, ich glaube von 2017, da steht ganz klar drin, dass das Ziel ist, dass man Russland praktisch durch so wie jetzt das läuft mit der Ukraine, ja, dass man sie schwächt über einen langen Zeitraum und wenn das nicht funktioniert, dass man sie dann kriegerisch niederringen muss und das Schlachtfeld ist Kontinentaleuropa. Ja. Und das ist dann aber natürlich Katastrophe, weil dann wird der Krieg nicht nur irgendwie ein paar Dutzend Millionen Menschen Leben kosten, sondern vermutlich viel mehr und vor allem werden dann nicht mehr Soldaten übers Feld rennen, sondern in weiten Teilen irgendwelche Roboterhunde mit Flammenwerfern, irgendwelche Robocops oder autonome Reaper-Drohnen über uns rumfliegen oder diese kleinen Drohnen, wenn da mal so ein, die Chinesen haben das mittlerweile schon perfektioniert, da kommt ein Flugzeug oder ein autonom fahrendes Fahrzeug, das geht dann auf und dann kommt eine Flotte kleiner Drohnen raus, paar hundert, die fliegen dann in einen Ort und wenn da welche vor deinem Haus rumfliegen, schießt einer das, und die haben jeder zwei, drei Schuss an Bord, dann schießt der eine das Fenster kaputt, dann fliegen dir 50 Drohnen ins Haus und jagen dich, ja, und die zielen dir immer zwischen die Augen und die treffen auch immer, also diesen Krieg will niemand erleben, ja? Deswegen war noch nie wichtiger, sich für Frieden zu engagieren, Vorkehrungen zu treffen für die digitale Disruption, die ich für wahrscheinlich halte, und sich trotz allem gegen EID etc. zu wehren und versuchen autonome Systeme zu nutzen und das Sozialkapital, so schön man das immer sagt, ja, zu schaffen, so dass man, wenn eine Krise kommt, abgefangen ist, dass man ein Netzwerk hat von Menschen, denen man vertraut, wo der eine Brot backen kann, der andere kann vielleicht Kabel löten und kennt sich mit Elektrik aus, der andere kann vielleicht noch das Auto reparieren und der eine ist so ein bisschen computeraffin, der andere ist Landwirt. Ja. Man braucht Leute, mit denen man leben kann. Und das ist das Allerwichtigste, glaube ich, in diesen Zeiten, dass wir uns gegen diese Parasozialisierung der Gesellschaft wehren und wieder lernen, miteinander zu gestalten und uns nicht spalten lassen über links und rechts und Migration, ja, nein, und Russland, Ukraine, ja, nein, und Trump, böse, gut. Ja, das sind alles nur Spaltnarrative am Ende. Wir müssen nach oben schauen und nicht nach links und rechts.
Das ist meine Aussage. Lieber Tom, während du sprichst, denke ich die ganze Zeit an Robin Hood und unser Gespräch hier gerade und denke mir so, wir kämpfen hier gerade mit Stein und Pfeil und Bogen und da draußen gibt's Milliarden, die dafür eingesetzt werden, genau das, was du sagst, ja, die Menschheit zu unterjochen, Problem, Ablenkung, mögliche Lösung, friss oder stirb. Ja, und
ja, das machen die aber, wie gesagt, nur weil wir mehr sind und die Macht haben. Ja? Nicht die haben die Macht, die haben das Gewaltmonopol, aber nicht die Macht.
Einverstanden? Und gleichzeitig führen viel zu wenige Menschen so ein Gespräch, wie wir beide gerade führen. Und selbst wenn es viral einschlägt, weil viele Menschen denken, aufwachen, Ja, und das 2-3 Millionen sehen, da sind es immer noch keine 80 Millionen, die tagtäglich vor der Glotze, sagen wir, davon 50 oder 30, 40 sitzen und tagtäglich programmiert werden, das ist die Wahrheit. Ich denke mir, was müsste denn passieren, damit genau diese Zukunft, von der du gerade beschrieben hast, nicht wirklich eintrifft, dass irgendein Problem uns gezeigt wird. Also müssen viel, viel mehr Menschen zum Beispiel so ein Gespräch wie dieses teilen und sagen, hey Leute, pass auf, und da ist was geplant und eigentlich ist es nicht für uns zum Vorteil, aber es wird uns als Vorteil verkauft. Also wie wach müssen die Menschen in welchem Zeitraum werden?
Ich glaube, da gibt es zwei wichtige Punkte. Zum einen gehen die meisten Leute aus, dass Veränderungen in der Gesellschaft und in der Geschichte von Mehrheiten gestaltet werden. Und das ist eben nicht so. Die Geschichte wurde immer verändert und geprägt von Minderheiten. Ja? Die da oben sind auch eine extrem kleine Minderheit. Diese Superclass, wie David Rothkopf das nennt, da sind wir heute vielleicht 8.000 bis 10.000 Leute, denen der Planet gehört und die ihn managen, ja? Und tatsächlich Einfluss nehmen. Das heißt, wir brauchen keine irgendwie 70%, ja, um diese Zukunft besser zu machen. Wir müssen es einfach nur besser machen, bevor es schlechter wird. Und das sollte bei jedem Einzelnen zu Hause anfangen, weil man kann nicht Berlin ändern, auch nicht Washington, man kann die NATO nicht alleine abschaffen. Was man aber tun kann, ist in seiner Gemeinde mit gutem Beispiel vorangehen, mutig sein, den Mund aufmachen und vor allem sozial kompetent sein. Ja, es hilft nichts, wenn ich jetzt überall rumlaufe und sage, du warst ein Arschloch bei Corona, mit dir rede ich nie mehr. Oder du findest Trump gut, mit dir rede ich nicht. Du bist ein Putin-Troll, ja, oder du hast Trump, mit dir rede ich nicht. Wir müssen lernen, in Sachfragen wieder uns zu orientieren. Und das heißt eben, bei mir in der Gemeinde, will ich da eine Bibliothek oder ein Schwimmbad oder will ich die Straße neu gebaut haben? Das sind Sachfragen in der Politik, die man diskutieren muss. Auf Gemeindeebene, da kann man nämlich was tun. Und so muss man auch mit den Nachbarn interagieren, mit den Leuten im Verein, auf der Arbeit. Man muss soziale Netzwerke und Sozialkompetenz zeigen, indem man Verbindungen schafft und Brücken baut. Ja? Denn am Ende, wir sind eine Spezies und wir müssen miteinander dieses Habitat teilen. Ja? Wir leben hier zusammen. Wenn ich irgendwo im Café draußen sitze, das nehme ich immer gerne als Beispiel, und da fällt jemandem der Löffel runter oder ich brauche die Speisekarte, rede ich ja auch erstmal nett mit der Person und bitte um Hilfe oder die Karte oder heb den Löffel auf. Da weiß ich ja auch nicht, ob die Person auf dem Social-Media-Profil die Israel oder die Ukraine-Flagge hat oder die Gender-Flagge oder was weiß ich was. Ja, man ist erstmal respektvoll und geht miteinander respektvoll um. Wenn die zwei Personen sich Social-Media-mäßig treffen und gucken beim anderen kurz aufs Profil, ist sofort fliegen die Fetzen. Ja, ich hasse dich, du bist dies und er ist das. Dann gibt's gleich Konfrontation. Also wir müssen wieder lernen, in der analogen Welt miteinander umzugehen. Und da steht eben niemandem auf dem Kopf geschrieben, Zionist, Trump-Fan, Corona-Nazi oder Fan oder was auch immer. Also ich glaube, das ist die Hauptaufgabe und da muss jeder eben vor allem mal über seinen eigenen Schatten springen, weil das ist nicht so einfach. Also ich glaube, da muss jeder ein bisschen sich an die eigene Nase fassen und Größe zeigen. Vor allem dann, wenn man besser informiert ist als der Rest, dann sollte man mit gutem Beispiel vorangehen. Und dann gibt's, ich glaube, noch ein schönes Bild ist auch, dass wenn angenommen, der Supermarkt ist 2 Wochen zu und da steht eine Menschentraube davor, ja, und man fährt zufällig mit dem Fahrrad vorbei auf dem Weg zum Bauernhof, der 3 Kilometer weiter ist. Die Autos gehen vielleicht nicht, Benzin ist leer und du fährst dann mit deinem Fahrrad zum Bauernhof und gehst dir Kartoffeln holen. Dann stehen da Leute vor dem Supermarkt 20 und sind verzweifelt, weil sie nichts zu essen haben. Was hilft jetzt? Dahingehen mit dem erhobenen Zeigefinger. Siehst du, euch habe ich's gesagt, hättet ihr euch mal rechtzeitig, ne? Oder sagst du denen dann, da hinten ist ein Bauernhof, ich frag den mal, ob der vielleicht noch mehr hat, und wenn ich auf dem Rückweg da bin, sage ich euch, was der gemeint hat, ja, ob ihr vorbeikommen könnt, und dann werden diese Leute eben dort Kartoffeln kaufen und haben dann eine Alternative gefunden. Man muss den Leuten also, das ist auch Kernaufgabe von Management, ist Lead by Example, mit gutem Beispiel vorangehen. Kommandos und Diktat hat noch keinen begeistert. Wenn man mit gutem Beispiel vorangeht und die Leute sehen, dass man selbst ein glückliches Leben führt, dass man Erfolg hat, dass man zufrieden ist mit dem, was man tut, dann ist das etwas, was für andere attraktiv wirkt. Ja? Der erhobene Zeigefinger, der schreiende du bist schuld, ja, Typ, der wirkt auf niemanden attraktiv. Ja? Attraktiv wirken Leute, die das tun, was sie wollen, die mit gutem Beispiel vorangehen und die anderen helfen und die dankbar sind für das, was sie haben.
Guter Punkt. Danke für diese Klarheit. Ich glaube, da waren für viele Menschen, die sich nur ein bisschen oder kaum damit auseinandergesetzt haben, jetzt sehr, sehr viele Eindrücke, Einblicke. Freunde, ihr findet wie immer die Bücher von Tom in den Shownotes. Und für all diejenigen, die sagen, das hat mich jetzt wirklich zum Nachdenken gebracht und ich sollte das dem einen oder anderen in meiner Familie, der ein bisschen schon merkt, da ist nicht ganz so alles rosa, was uns da erzählt wird, so teile diese Folge mit ihnen, damit mehr Menschen erkennen und verstehen. Und an dich, Tom, danke, dass du seit Jahren da deine Neugier bewahrt hast, aber gleichzeitig da nicht mit dem mahnenden den Zeigefinger durch die Gegend rennst, sondern gleichzeitig viele Dinge, die dich vielleicht auch beim Recherchieren überrascht haben. Und ich kann mir vorstellen, das ist kein schöner Sumpf, in dem man da rumschwimmt, aber gleichzeitig diese Neugierde, je mehr man entdeckt, so geht's mir zumindest, kann ich mir vorstellen, dass es dir geht, umso mehr will man verstehen und erkennen, was uns eigentlich Scheinwahrheit erzählt wird und was stimmt denn wirklich, und gleichzeitig aber auch diesen Mut, da rauszugehen und zu sagen, hey, also du lebst ja nicht unbedingt sicherer dadurch, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, so dass mein Computer und Co., dass da schon jemand mal mitgelesen hat. Ja, sagen wir es mal so.
Ja, ich habe mittlerweile Linux und Graphene OS und alles, ja. Und habe da digitale Barrieren eingezogen. Also ich kümmere mich ja darum, ja.
Ja. Also vielen Dank, dass du die Arbeit machst und vor allem den Mut hast, auch das, was du rausgefunden hast, möglichst nüchtern und mit Sachargumenten an die Menschen nahezulegen, damit sie es leichter haben. Lieber jetzt, es gibt so einen schönen Satz aus dem Land, wo ich aufgewachsen bin, lieber schwer im Training, aber leicht im Krieg. Ich weiß, das passt, ist makaber für unseren Satz, aber den hat meine Mutter immer wieder gesagt als Kind, wo ich dann Gitarre üben sollte, ja, damit es auf der Bühne dann leichter ist, wenn du mal irgendwann mal vorspielst. Also vielen Dank für das, was du für die Welt tust. Danke dir.
Ja, ich danke dir für die Einleitung, und wenn ich noch einen Satz für die Zuschauer anfügen darf, oder zwei. Zum einen, wenn irgendein Thema Sie da interessiert hat, gehen Sie einfach auf meine Webseite, da gibt's einen Blog und oben eine Suchleiste, geben Sie UN ein oder Eugenik, dann finden Sie Texte und können die umsonst da mit Quellen selbst nachvollziehen. Und das andere ist, weil du gerade Gitarre lernen gesagt hast, die wichtigste Investition im Leben ist man selbst. Ja? Und es gibt immer was zu lernen, es gibt immer was zu tun. Investieren Sie in sich und lernen Sie eine Sprache, lernen Sie Skills, bilden Sie sich weiter, sorgen Sie dafür, dass Sie ready sind für das, was kommt. Denn außer Ihnen wird es niemand tun.
Ein gutes Leben ist eine Ansammlung von guten Gewohnheiten. Sehr, sehr viele herausragende Gewohnheiten erwarten dich in unserem Podcast Die Köpfe der Genies. Über 700 Podcast-Folgen mit den führenden Experten weltweit. Einfach hier klicken und durchstarten.